Prächtig und schön siehst du aus, meine Freundin. Stolz wie die Stute an Pharaos Wagen. Schmückende Kettchen umrahmen die Wangen und deinen Hals zieren Schnüre mit Perlen. Aber noch schöneren Schmuck sollst du haben, silberne Perlen an Kettchen aus Gold. Solange mein König mir nahe ist, verbreitet mein Nardenöl seinen Duft. Mein Liebster liegt an mir, an meiner Brust. Er duftet wie würziges Myrrenharz. So kräftig wie Blüten vom Hennastrauch im Weinberg von Engedi wachsen sie. Schön bist du, zauberhaft schön, meine Freundin, und deine Augen sind lieblich wie Tauben. Stattlich und schön bist auch du, mein Geliebter. Sieh, unser Lager ist blühendes Gras. Balken in unserem Haus sind die Zedern und die getäfelten Wände zu pressen. Worte, die uns vielleicht unbekannt vorkommen, aber Worte der Bibel. Worte, aufgeschrieben im Hohen Lied Salomos. Worte, die zum Thema des heutigen Gottesdienstes passen. Eheglück im Doppelpack. Ich begrüße Sie an diesem Morgen recht herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind, trotz Ferienzeit. Schön, dass die Kinder auch da sind. Und wir möchten diesen Gottesdienst zusammen feiern und beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir singen zu Beginn ein gemeinsames Lied. Du bist das Licht der Welt.
Thank you.
Ich bitte jetzt Rita Giesekus, Tobias aus der FEG Karlsruhe und die Ruth Dustmann nach vorne. Die regelmäßig stattfindenden Termine entnehmen Sie bitte dem am Eingang enthaltenen Manuskript. Dennoch haben wir die eine oder andere Ansage, wie man jetzt hier so erkennen kann. Es werden auch noch immer mehr. Ich war schon langsam überrascht. Und ich bitte jetzt den Tobias erstmal anzufangen. Der Tobias kommt aus der FEG Karlsruhe und ihr seid hier im Gemeindehaus?
Genau. Wir sind ein Teil der Jugend der FEG Karlsruhe und sind momentan auf unserem Sommercamp, also unserer Sommerfreizeit. Und wir reisen dabei durch verschiedene FEGs in Karlsruhe mit dem Ziel im Endeffekt an die Ostsee zu kommen. Und wir haben letzte Nacht hier bei Ihnen übernachtet in der Gemeinde und ich möchte Ihnen erstmal ganz herzlich dafür danken, dass wir hier übernachten durften. Genau, und wir hätten noch, also während dieser Tour, wir sind in 4 Gruppen aufgeteilt, in 5 insgesamt sogar, und können uns dabei gegenseitig Aufgaben stellen. Und wir hätten 2 Aufgaben, bei denen wir ein bisschen Ihre Hilfe bräuchten. Die eine ist, dass wir nämlich eine Familie bekochen möchten, allerdings bei sich zu Hause, bei dieser Familie, und dass wir auch da mitessen würden. Es wird mit jedem Nebensatz etwas schlechter für Sie.
Ich glaube, Gabi von Dewitz hat schon akutes Interesse. Sie winkt schon. So müsst ihr euch dann an die junge Dame da hinten wenden.
Genau, vielen Dank. Und die zweite Aufgabe ist, wir hatten am Anfang 2 Klopapierrollen, die wir quer durch Deutschland tauschen sollen, mit dem Ziel am Ende irgendetwas Größeres rauszubekommen. Wir haben jetzt im Zug schon so weit getauscht, dass wir eine kleine Espresso-Tasse haben und einen leckeren Schokoriegel. Und falls irgendwo Bedarf besteht an einem Schokoriegel und einer Espresso-Tasse, dann können wir nach dem Gottesdienst das gerne tauschen. Vielen Dank.
Schönen Dank. Am kommenden Samstag werde ich an die Ostsee fahren und da bin ich ja gespannt, wer von uns beiden eher da ist. Vielleicht ergibt sich ja die Chance und man sieht sich da nochmal. So, Rita, Stichwort Living Room.
Ja, Living Room sagt keinem was, außer den Leuten, die hier stehen. Jet sagt den meisten aber hier was, hoffe ich doch. Jet ist der junge Erwachsenentreff hier in der Gemeinde und ja, ich bin nicht alleine gekommen, das ist ein großer Teil davon. Wir sind so ja circa 15 Leute, manchmal auch 20, die sich freitags abends treffen um 19.30 Uhr. Und ja, das ist nicht der einzige Termin, den wir so haben. Wir treffen uns auch gerne noch so außer der Reihe, wenn was ansteht. Und ja, als Jet kennen die meisten uns, junger Erwachsenentreff, ich habe das gerade schon gesagt. Bei uns hat sich viel getan. Nicht nur, dass wir viele Leute geworden sind, sondern manche sind gegangen, manche sind neu dazugekommen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie sich unser Kreis so entwickeln kann, was wir uns auch vornehmen wollen, was wir hier in Dortmund sein wollen, wie wir das unterstützen können, dass die ja, Gemeinde Licht ist, wie können wir Licht als Kreis der Gemeinde sein. Und ja, wir haben gedacht, Jet, das drückt eigentlich nur aus, wer sich in diesem Kreis befindet, nämlich junge Erwachsene. Aber dann fängt das Problem schon an. Ab wann ist man junger Erwachsener und bis wann ist man noch junger Erwachsener? Wie kann man das trennen und wie kann man das aufteilen? Und wir haben gesagt, viel besser wäre es doch, wenn wir den Kreis dadurch beschreiben, was wir eigentlich denken, was dieser Kreis sein sollte. Und daraus ist dieser Name entstanden, Living Room. Wir haben ja ein kleines Logo entworfen dazu und das, was uns am wichtigsten ist, in dieses Logo integriert, nämlich Gott zu begegnen. Living Room, da denkt man an das Wohnzimmer und genau das schwebte uns auch vor, als wir über diesen Namen nachgedacht haben. Ein Wohnzimmer zu schaffen, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich trifft. Was ist das Wohnzimmer im Haus? Der Raum, wo das Leben eigentlich stattfindet. Und genau das soll bei uns im Kreis auch passieren. Da soll das Leben stattfinden und da wollen wir uns begegnen. Und ja, wie das so im Wohnzimmer ist, es soll gemütlich sein. Und wir fanden den Raum nicht mehr ganz so gemütlich und haben uns gedacht, wir wollen renovieren. Und durch die Unterstützung der Gemeinde konnten wir das tun. Und so sah der Raum vorher aus. Einige von euch kennen ihn vielleicht noch. Da ist er schon sehr leer geräumt. Und eine Woche lang haben wir geschuftet, viel renoviert, viel rumgekloppt. Und hoffentlich die Zyrus ist nicht so viel gestört, aber die haben ja auch ihren Umzug gemacht. Das hat ganz gut gepasst. Genau, die haben auch renoviert. Wir haben uns dann durch die Wände gegrüßt um 2 Uhr nachts. Da war der Rolf auch noch zugange. Und ja, das ist das Ergebnis. So sieht der Raum jetzt aus. Und wir wollen an dieser Stelle einmal noch herzlich Danke sagen für das Vertrauen der Gemeindeleitung, zu sagen, okay, wir stellen euch Geld zur Verfügung, diesen Raum zu renovieren. Und ja, wir denken, es hat sich gelohnt, wir fühlen uns sehr wohl in dem Raum. Und wie wohl man sich dort fühlen kann, das dürft ihr hoffentlich auch erfahren, indem ihr heute es wahrnimmt und nach dem Gottesdienst zu uns kommt, in den Raum, euch das Ganze anguckt. Das ist noch keine offizielle Einweihung. Die kommt nach den Ferien, wenn möglichst noch mehr Leute da sind, weil alle den Raum sehen wollen. Das wollen wir dann auch mit ordentlich Kuchen und so weiter machen. Aber heute, für alle, die schon mal gucken wollen und neugierig sind, kommt nach dem Gottesdienst einfach vorbei. Ein paar von uns werden da sein und wir freuen uns auf euch.
Danke. Vom EC-Raum zum Living Room quasi, könnte man sagen. Ich habe auch noch zwei Ansagen. Für den Familiengottesdienst zum Schulanfang werden noch alte Schultüten als Dekoration benötigt. Sonja Ögeltmann würde die entsprechend entgegennehmen. Sonja, bist du da? Genau. Sie ist gleich oben bei den Kindern, also Abgabetermin wäre eben auch noch nächste Woche. Dann ab nächster Woche. Genau, es sind ja noch ein paar Wochen bis zur Schule. Am 4. September findet von 14 bis 17 Uhr in der Gemeinde die Willkommensfeier für Familie Zurus statt. Das Ganze liegt parallel zu dem Oststadt in Harmonie Fest, welches hier im Stadtteil stattfinden wird. Das heißt, wir sind dann im Grunde sozusagen Teil davon. Und herzliche Einladung also am 4. September um 14 Uhr hier. Am Sonntag drauf um 10 Uhr ist der Festgottesdienst zur Einsegnung von Pastor Rolf Zurus für seinen Dienst in Dortmund. Auch dazu herzliche Einladung. So, jetzt übergebe ich weiter das Mikrofon an die Ruth.
Ja.
Geh doch ein bisschen nach vorne.
Ich möchte mich heute Morgen im Namen der Gemeindeleitung bedanken bei zwei Menschen, die seit 10 Jahren hier sich um das Gemeindehaus sehr treu kümmern. Und das sind Heidi und Matthias Kühl. Und wir sind sehr froh, dass wir euch haben und dass ihr das wirklich mit viel Engagement und Einsatz hier macht. Ihr kümmert euch um das Haus, um das Ganze drumherum, aber nicht nur um das Haus, auch um die Menschen, die kommen und gehen. Und das ist für uns einfach eine ganz große Sache, dass ihr das so treu auch tut und mit so viel Engagement. Und ja, deswegen haben wir auch ein ganz kleines Dankeschön. Ein paar Blumen. Ich weiß nicht, Heidi war auch vorhin, oder bist du sie? Also, die beiden machen das ja wirklich zusammen. Es ist ja ein Hausmeister-Ehepaar, das wissen, glaube ich, gar nicht alle. Ja, also, vielen Dank und Gottes Segen weiterhin. Ne? Ja, und heute Morgen müssen wir auch einen ganz kleinen Abschied nehmen von Sonja und Andressa Pascha. Die sind heute Morgen zum letzten Mal hier im Gottesdienst, zumindest vorerst. Die beiden waren ja jetzt viele Wochen in Hattingen in der Reha-Klinik und da sind auch einige Fortschritte erzielt worden. Und am 12. August werden sie wieder zurückfliegen nach Brasilien, wo André und Silas sich ja schon sehnsüchtig warten. Und das ist aber nur ein kleiner Abschied, denn nächstes Jahr werdet ihr ja auch Heimaturlaub hier in Deutschland machen. Da wird nicht, nein, Urlaub ist es nicht. Heimataufenthalt. Und dann werden wir uns sicher auch wiedersehen. Aber ich möchte einfach heute jetzt noch die Gelegenheit nutzen, für euch und für die Reise zu beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank dafür, dass Sonja und Andressa jetzt hier sein konnten, dass wir sie auch so oft gesehen haben in den letzten Wochen. Danke für die Gemeinschaft mit ihnen. Danke auch, dass du deinen Weg mit ihnen weitergehst, auch in der Genesung von Andressa. Schenk, dass da weiter Fortschritte erzielt werden. Und sei du auch bei ihnen auf dem Weg nach Hause, wenn sie zurückfliegen nach Brasilien. Sei du bei ihnen und segne sie. Amen.
Amen. So, schönen Dank. Ihr dürft euch jetzt wieder setzen. Und ich bitte jetzt den Arne und den Sebastian Katschuk nach vorne.
Ja, Sebastian, komm mal da aus deiner Hütte hervor.
Grüß dich herzlich.
Ja, warum wir beide hier vorne stehen, immer wieder freuen wir uns darüber, dass wir neue Leute in die Gemeinde aufnehmen dürfen. Und bei Sebastian ist das auch so. Du kommst schon seit einiger Zeit in die Gemeinde und du versorgst uns auch schon immer gut mit Ton, hier in der Gemeinde wie auch heute Morgen. Jetzt hast du dich entschlossen, auch in die Gemeinde aufgenommen werden zu wollen und wir haben uns sehr darüber gefreut. Sag uns vielleicht einen Satz, was so deine geistliche Heimat ist und ja, das zunächst mal.
Ja, ich komme aus Bergkam und studiere zurzeit Informatik hier in Dortmund. Bin jetzt seit 3 Jahren hier in der FEG und meine geistige Heimat innerhalb der FEG würde ich den Crossover nennen. Also Jugend am Sonntagabend.
Ja, das ist toll, dass wir solche Gruppen haben. Zum Glauben gekommen bist du aber nicht hier in der Gemeinde, sondern andernorts.
Genau, in der damaligen Freien Christengemeinde Lünen. Ich bin christlich aufgewachsen und also habe mich dann da in der alten Gemeinde bekehrt.
Genau. Bist dann zu uns gekommen, weil Gott es gut mit uns meinte, hat gesagt, ich schicke den Mann euch mal rüber, der kann an den Reglern drehen und bringt das in Ordnung. Und wir freuen uns sehr darüber, dass du jetzt bei der nächsten Mahlfeier aufgenommen wirst in unseren Kreis. Herzlich willkommen dir.
Wir sammeln jetzt die Kollekte ein. Die Kollekte ist bestimmt für die Belange der Gemeinde und singen die ersten beiden Strophen des Liedes Herr, das Licht deiner Liebe. Sehen? Könnt ihr den sehen hier, den Kollegen? Wie sieht der denn aus? Ah, Frack ist nicht schlecht, er hat zumindest eine Krawatte an. Also was mir heute fehlt, das, und er hat einen schwarzen Anzug. Ne? Wenn ich jetzt die Frau dazu stelle. Wonach sieht die aus? der Jascha weiß es. Also, eine Braut und ein Bräutigam. Ja, und wenn die so in der Kirche zum Altar gehen, was machen die dann? Oh, die heiraten. Ja, das ist auch für den Mann durchaus ein emotionaler Moment. Also die heiraten dann und dann sagt man ja so, die leben in einer Ehe. Das ist so der Begriff und um das Thema Ehe geht es heute. Aber ich muss immer jetzt hier so, der Mann ist nicht so standfest. Wenn dann jetzt so die Kinder dazukommen, dann wird aus der Ehe, was wird das dann? Eine Familie, sehr gut. Das ist ein Junge, der fällt auch immer hin. Ich mach das jetzt mal so. Also wir haben hier in der Gemeinde, haben wir Ehepaare, wir haben Familien, wir haben auch Leute, sagen wir mal hier so einen einzelnen Mann oder eine einzelne Frau, die sind nicht verheiratet, weil sie vielleicht denken, ach ja, das hat noch ein bisschen Zeit, nichts überstürzen, oder weil sie vielleicht auch gar kein Interesse dran haben. Vielleicht aber auch, weil sie eine gescheiterte Beziehung hinter sich haben. Auch das gibt es. Wir haben, ich stelle die jetzt mal hier so ein bisschen daneben, wir haben junge Leute, Kinder, so wie ihr. Wir haben aber auch alte Leute. Tja! Das war mal Maria hier, die aus der... So, das sind die Älteren. Das heißt, in der Gemeinde leben alte Leute mit jungen Leuten zusammen. Es leben verheiratete Familien oder auch Singles. Neudeutsch heißt das ja Singles. Alle leben zusammen. Und im Grunde in einer Familie oder in einer großen Familie wie die Gemeinde, das ist, ja, man könnte auch sagen, das ist so ein bisschen wie so eine Lebensgemeinschaft. Eher ähnlich vielleicht. Nun ist das ja so eine Sache. Wie klappt das denn? Wie funktioniert das denn? Da gibt es sicher Regeln, an die man sich halten kann. So nach dem Motto, das Haus muss abends abgeschlossen werden. Die Kaffeetasse muss man da hinstellen, damit sie dann besser abgewaschen werden kann. Das sind so äußere Regeln, da bin ich freundlicherweise auch darauf hingewiesen worden, auch zu Recht. Aber wichtig ist meines Erachtens die Liebe. Wenn ich die Liebe zum anderen nicht habe, dann kann ich auch keine Beziehung zu ihm haben. Dann ist mir der andere im Grunde egal. Aber in der Gemeinde wollen wir zusammenleben. Wir wollen zusammen sein, wir wollen Gott loben, wir wollen ihn ehren. Und das wollen wir in Gemeinschaft tun. Und dafür ist die Liebe eigentlich das Fundament. Ohne Liebe gibt es auch keine Vergebung, gibt es kein Verzeihen. Und so wie in der Ehe die Liebe von zentraler Bedeutung ist, denke ich, ist sie das auch in der Gemeinde. Und zum Thema Ehe und Beziehung und Liebe hören wir gleich mehr in der Predigt. Vorher singen wir aber noch die dritte Strophe des Liedes, Herr, das Licht deiner Liebe. Achso, und die Kinder, die können dann nämlich jetzt nach oben gehen. Wir machen das mal wieder so, dass wir da versuchen, es sind zwar nicht so viele Kinder da, aber nochmal so einen Tunnel zu machen und dann gehen die Kinder nach oben. So, ich stelle es jetzt hier wieder hin.
Eheglück gibt es nur im Doppelpack, so unser Thema, und wir haben ja schon eine großartige Einleitung dazu gehört. Den Predigttext, den haltet ihr in Händen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, 21 bis 33. Und ich lese diesen Text zunächst einmal vor. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, die sein Leib ist, ihre Rettung. Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, im Gegenteil, er nährt ihn und pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Gemeinde. Wir alle sind ja zusammen sein Leib. Ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Jeder von euch muss seine Frau so lieben wie sich selbst, die Frau aber soll ihren Mann achten. Erster Gedanke, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wenn man Schwalben fliegen sieht, dann weiß man, jetzt ist das Frühjahr vorbei, jetzt kommt der Sommer. Die Mücken schwärmen und die Vögel nähren sich davon. Eine Schwalbe, eine allein, macht aber noch keinen Sommer. Und so ähnlich ist die Situation damals, in den hier dieser Text hineingesprochen ist, dieser Brief des Paulus hineingeschrieben. An die Gemeinde in Ephesus gerichtet, eine Gemeinde, die er etwa 3 Jahre lang selber aufgebaut, begleitet und gelehrt hat. Die christlichen Haustafeln, wie man solche Abschnitte im Neuen Testament nennt, diese christlichen Haustafeln bedenken das häusliche Miteinander von Christen untereinander oder im Umgang miteinander. Und hier geht es um das Miteinander von Ehemann und Ehefrau. Also es geht um Ehepaare. Unser Herr hat sich dazu, wie Eheleute und ihre Beziehungen sie gestalten sollen, nicht ausführlich geäußert. Das finde ich sehr erstaunlich, wenn man das Neue Testament liest. Jesus hat ja sehr viel gelehrt, aber darüber, wie nun Mann und Frau miteinander umgehen sollen, darüber hat er recht wenig gesagt. Was uns von ihm dazu überliefert ist, beschränkt sich im Wesentlichen auf das Treuegebot und das Verlassen von Vater und Mutter, dieses Bibelwort, das auch in diesem Abschnitt hier erscheint. Wie christliche Ehe gelingen kann, diese Frage wurde aber in der entstehenden christlichen Gemeinde in Ephesus und in anderen frühchristlichen Gemeinden natürlich zum Thema. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Die Menschen waren also Christen geworden und sie standen jetzt vor der Überlegung, was heißt das denn jetzt für unsere Ehe? Wenn christlicher Glaube sich auswirken soll in der Praxis, dann muss es doch irgendeine Bedeutung auch für die Ehe haben. Und die ganze Situation wurde dadurch verschärft, dass ja in Ephesus und in Rom und in anderen Gemeinden nicht nur Menschen jüdischen Hintergrundes zusammenkamen und die Ehe eingingen, sondern auch Menschen heidnischen Hintergrundes. Also mit einem ganz anderen kulturellen Verständnis, einer ganz anderen Prägung. Und diese Leute fragten natürlich, wir kommen nicht aus einem orientalischen Hintergrund, uns sind die Sitten nicht geläufig. Was heißt Ehe für uns? Auch wir kommen aus keinem orientalischen Hintergrund, in der Mehrzahl auf jeden Fall nicht, und fragen auch uns, was bedeutet das als Christ in der Ehe leben? Wie kann uns diese Haustafel dazu eine Hilfe sein? Und da lesen wir Vers 21 zunächst einmal vorausschickend zu allem Folgenden. ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Und hier ist die ganze Gemeinde angesprochen. Also Mann und Frau, Männer sollen sich Frauen unterordnen und Frauen Männern. Ordnet euch einander unter. Dieses Gebot steht auch im selben Brief, Kapitel 4, Vers 2, erhebt euch nicht über den anderen. Genauso nochmal Philipper 2, Vers 3, 1. Petrus 5, 5 und andere Stellen. Mann und Frau sollen sich in der Gemeinschaft der Gemeinde nicht übereinander erheben. Darum wird hier gesagt, ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Also gegenseitige Unterordnung beschreibt den grundsätzlichen Umgang untereinander der Männer und Frauen als gleichberechtigte Kinder Gottes einschließt. So wie wir das eben auf dem Tablett gesehen haben, nicht alle in einer Gemeinde sind ja verheiratet. Es gibt darin ledige Männer und Frauen und der Grund für ihr Ledigsein hat ganz unterschiedliche Ursachen. Solche, die nicht heiraten möchten, weil sie für sich wahrgenommen haben, das ist nicht das, was zu meiner Gabe, zu meinem Lebensentwurf gehört. Oder solche, die verheiratet waren, aber die Ehe ist gescheitert, sind jetzt wieder alleine. Oder solche, denen der Partner vielleicht gestorben ist. Wir haben ja auch hier ältere Menschen gesehen. Alle die gehören zur Gemeinde dazu, Männer und Frauen. Und das Erste, was uns Paulus sagt, Unterordnung in der Gemeinde Jesu ist keine Tugend, die ausdrücklich und exklusiv von Frauen verlangt würde und Männer nicht berühre. Diese Haustafel bietet also keine Ableitung für das Verhältnis von Mann und Frau überhaupt, sondern in der Haustafel, Vers 22 folgende, geht es um das Eheverhältnis. Also keine rechtliche Kategorie, sondern eine von der Liebe geforderte, zum Dienen auffordernde Haltung, zu der jeder Christ bereit sein muss. Und das Motiv für uns alle, ob verheiratet oder ledig, Mann oder Frau, das Motiv ist immer das gleiche, nämlich Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Nehmt euch Gott zum Vorbild, so hieß es in dem Vers 1, Kapitel 5. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. So viel zu der Haustafel, was das Miteinander von Männern und Frauen grundsätzlich angeht. Aber in der Ehe wird dieser Grundsatz der Unterordnung nun besonders den Frauen ans Herz gelegt. Und das fordert natürlich die Frage heraus, weshalb ist das so? Zweiter Gedanke, Emanzipation ist kein Kampf. Ein Wort an die Frauen, die sich unterordnen sollen, als Folge der Ehrfurcht vor Christus. Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ein Wort an die Frauen. Was bedeutet das? Zunächst mal quasi noch eine Steigerung in Vers 24. So müsst ihr Männer, wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Spätestens an der Stelle beginnen wir in der Regel unruhig auf unseren Stühlen hin und her zu rutschen und sagen, was ist das für ein unmöglicher Text? Alles aber dies doch nicht. Vielleicht hat was war mit etwas zu tun, dass wir Emanzipation, Gleichberechtigung der Frau verstehen, missverstehen als Kampfansage. Ist dieses, was Paulus hier sagt, bedeutet das, ordnet euch unter den Ehemännern in allem, ein unbegrenztes Verfügungsrecht des Ehemannes über die Frau? Nun, wenn man das so denkt, dann findet man viele Beispiele dafür, etwa in islamischen Glauben. Da wird das so verstanden und gelebt. Unbedingtes Verfügungsrecht des Mannes über die Frau. Das schließt Akzeptanz von Zwangshandlungen ein und auch die alleinige Verantwortung des Mannes für die Familie. Meint das das Neue Testament? Ordnet euch euren Männern unter. Heißt das also, ihr Männer, freie Bahn? Bestimmt nicht. Warum nicht? Sehen wir nachher noch. Zunächst noch ein weiterer Gedanke. Das Ganze kann ja auch umgekehrt gegen den Mann ausschlagen. Denn hier in diesem Text wird der Ehemann nicht zum Retter der Ehefrau stilisiert. Der Ehemann, dein Ehemann ist nicht Retter deines Lebens, deiner Person, deiner Persönlichkeit. Solche Fehldeutung kann böse gegen den Mann ausschlagen. Dass der Mann Haupt der Frau genannt wird, soll ihn ja nicht überfordern und in seiner Verantwortung alleine und ohne Unterstützung zurücklassen. Das wäre ja auch eine ziemlich bequeme, aber doch fehlgeleitete Auslegung des Textes. Hallo, lieber Mann, du hast die Verpflichtung für alles und ich bin schön raus. Und wenn irgendwas schiefläuft in unserer Familie, du bist das Haupt. Bingo. Der Schuldige steht schon immer vorher fest. Paulus meidet auffällig Detailvorschriften in diesem Abschnitt. Aber er nennt umgekehrt auch wieder keine Begrenzung dieses Gebots der Unterordnung. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich dann allerdings, dass die Befolgung des Gebots nicht dem Diktat des Mannes unterliegt, sondern im Ermessen der Frau steht. Die Frauen, die Ehefrauen, werden dazu aufgefordert, immer danach zu fragen, was dem Herrn gefällt, Vers 19. Der Ehemann bekommt nicht den Auftrag, diese Ordnung durchzusetzen und sei es mit Gewalt oder anderen Maßnahmen. Wie sollte das auch gehen, ohne seinerseits das Liebesgebot zu verletzen? Also, dieser Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ist kein Wort an die Männer. Kein Anspruch, den die Männer gegenüber ihren Frauen geltend machen können. Vers 22 ist eine Aufforderung an die Ehefrauen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Das Motiv ist, das zeigt eure Christusnachfolge. Das Vorbild ist Unterordnung, so wie sie zwischen der Gemeinde und Jesus sichtbar wird. Und Unterordnung ist nur da möglich, wo Vertrauen das Eheverhältnis bestimmt. Olaf hatte das eben in der Einführung schon mal gesagt, dass letztlich alles auf Vertrauen und Liebe hinausläuft. Wo dies Vertrauensverhältnis bestehen, wo das gegeben ist, wie zwischen Jesus und seiner Gemeinde, da stimmt auch die Beziehung der Ehepartner. Eine unwürdige, verlangte oder erzwungene Unterordnung der Ehefrau ist daher ausgeschlossen. Vielleicht können wir es so sagen, wichtiger als die Unterordnung ist für das Gelingen der Ehe die gegenseitige Hinordnung auf den Partner. Das heißt, Partner, Mann und Frau rivalisieren nicht miteinander, bekämpfen sich nicht, um ihr Hoheitsgebiete abzustecken. Die Emanzipation der Frau im christlichen Sinne ist keine Kampfansage. Kampf drückt immer ein Gegeneinander aus. Aber Christus als Haupt der Gemeinde und Vorbild der Ehe bekämpft seine Gemeinde ja nicht. Wenn uns also die Ehe verglichen wird mit der Liebe Jesu zur Gemeinde, dann ist das ja kein Kampf, der da beschrieben wird, sondern eine Bereitschaft zu helfen, zu lieben, sich unterzuordnen. Was bedeutet das für die Praxis? Über diesen Predigttext kann man natürlich sehr viel sagen und über Ehe wird ja auch sehr viel gesagt. Ich halte das hier ganz kurz, weil es mir darum geht, zunächst einmal den Text in seinem Sinn zu verstehen, weil dieser Text ja auch in der Gemeinde Jesu immer wieder Anlass für viel Auseinandersetzung bietet. In der Praxis einer Ehe funktioniert geteilte Verantwortung am besten. Das ist meine Überzeugung. In der Praxis einer Ehe funktioniert geteilte Verantwortung am besten. Und die orientiert sich an den Kompetenzen der Partner und an wechselseitigen Absprachen bei wichtigen Entscheidungen. Kompetenz kann sich beziehen auf das Essen, kann aber sich beziehen auch auf die Finanzabwicklung. Und das heißt nicht, Ratter, 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 Frauen müssen kochen, Männer machen die Finanzen, sondern es kann genau umgekehrt sein. Überraschend viele Meisterköche sind ja Männer. Und überraschend viele Frauen können gut mit Geld umgehen. Also es orientiert sich an den Kompetenzen und an den Absprachen bei wichtigen Entscheidungen. Und ich denke, kann keine Übereinkunft zwischen Paaren erzielt werden, dann zeigt diese Störung des Miteinanders wirklich eine Störung an. Und ist dieser Zustand chronisch wiederkehrend, dann glaube ich, braucht solch ein Paar Hilfe von außen. Dann brauchen sie nicht gegenseitige Vorhaltung, sondern brauchen sie Hilfe von außen und sie brauchen genau diesen Text, um das zu lernen, dass Ehe gelingen kann in Unterordnung und Liebe. Der Mann soll verstehen, wie das Hauptsein des Christus für die Gemeinde sein Hauptsein in der Ehe prägen kann. Und da gibt es der praktischen Konsequenzen viele und gute. Aber auch hier bleibt die Aufforderung vage. Für nicht wenige Paare resultiert daraus eine nicht unerhebliche Unsicherheit. Mir begegnet das immer wieder in der Begleitung von Ehepaaren, christlichen Ehepaaren, dass sie fragt, was heißt denn Unterordnung für mich jetzt konkret? Wo fängt das an, wo endet das? Und er fragt, was verlangt umgekehrt Hauptsein von mir? Was soll ich denn tun? Und eben dazu liefert uns die Bibel keinen Katalog. Auch in den Haustafeln nicht, so wenig wie Jesus das getan hat. Weshalb? Weil die Liebe nicht qua Vorschrift funktioniert. Darum werden nur die negativen Folgerungen aus dem Gebot der Unterordnung bzw. des Hauptseins ausgeschlossen. Wenn Emanzipation also für die Praxis eines Paares, das sich liebt und vertrauensvoll und achtungsvoll miteinander umgeht, wenn das also für ein solches Paar keine Kampfansage bedeutet, dann lohnt es zu fragen, weshalb wird diese Haustafel immer wieder einmal im Neuen Testament erwähnt? Warum treffen wir sie immer wieder einmal an? Dazu drei Hinweise. Der erste, die Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann ist obligatorisch im Alten und Neuen Testament. Das steht außerhalb jeder Frage. Es hat etwas mit dem kulturellen Hintergrund zu tun und in diesem Text mit dem Zusammentreffen verschiedener Kulturen, römisch, griechischer und auf der anderen Seite einer orientalisch-jüdischen. Das Zweite, die Aufforderung der Unterordnung an die Frau erfährt je nach gegebener Situation unterschiedliche Begründung. Das ist interessant. Hier in unserem Text geht es um die Ehrfurcht Christus gegenüber. In Kolosser 3, Vers 18 nimmt die Unterordnung der Frau Bezug auf die Haltung und Werte, die in weiten Kreisen der damaligen heidnischen Gesellschaft in hohem Ansehen stand. Und darum erfährt dasselbe Gebot dort folgende Begründung: Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so gehört es sich. Gerade die Gemeinschaft mit Christus, fährt dann Paulus fort, soll kein Ärgernis bei den Beobachtungen der christlichen Gemeinde hervorrufen. Ein drittes Motiv zeigt 1. Petrus 3, Vers 1. Auch hier geht es um ein gutes Ansehen in der heidnischen Gesellschaft, jedoch verbunden mit einer missionarischen Zuspitzung. Ihr Frauen müsst euch, heißt es da, ihr Frauen müsst euch euren Männern unterordnen, damit die von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Soll heißen, eine Frau, die ihre durch Christus neu gewonnene Freiheit, und das war ja damals wirklich sensationell, Jesus hatte Frauen und Männer gleichermaßen gelehrt, er hatte Frauen zu seinen Jüngerinnen gemacht, völlig ungewöhnlich. Mit Jesus war also ein ganz neuer Umgang von Mann und Frau angebrochen, der für die Gemeinde Jesu vorbildlich ist. Vor Christus sind Mann und Frau völlig gleich. Und so entsteht daraus natürlich die Frage in den Gemeinden, dass die Frauen denken, neue gewonnene Freiheit durch Christus, gleichberechtigt gegen den Mann. Vor Christus, das heißt, ich bringe diese neue Emanzipation, diese neue Gleichberechtigung gegen meinen Mann jetzt in Anschlag. Das war die Gefahr. Und in diesem Zusammenhang mahnt Paulus, das ist keine gute, mahnt Petrus, das ist keine gute Werbung für den Glauben, der sich im Volk etablieren will. Und ebenso ist in 1. Petrus 3, 1 vom Respekt die Rede, die die Frau ihrem Ehemann entgegenbringen soll, ebenso das Loblied auf die häusliche Hausfrau oder Ehefrau in Titus 2, 1 bis 3. Da heißt es, sie soll ihren Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, jetzt kommt das Motiv, die Begründung, damit die Botschaft Gottes nicht in Verruf gebracht wird. Wir merken also, die Unterordnung in der Bibel ist differenziert zu betrachten und nicht als ein Hammergesetz, sondern zu fragen ist, was wollen wir damit bewirken, was ist Ziel, Sinn, warum gibt uns Gott solches Gebot in seinem Wort? In der Mehrzahl der Ermahnungen an die Frau wird also Rücksicht genommen auf kulturelle und gesellschaftliche Vorgaben einerseits, und hier brachte die Bekehrung zu Christus offensichtlich etwas in Unruhe. Und das Zweite ist, das Gebot wird gegeben, damit das Miteinander von Mann und Frau wirklich funktioniert. Was brachte die Menschen damals in Unruhe, wenn wir es vergleichen mit uns heute, unser Denken über Ehe im Verhältnis zum Alten und Neuen Testament? Nun, was damals für die Menschen sehr anders war, die zum Glauben kamen aus griechischem Hintergrund, also nicht orientalisch geprägt, was für sie völlig anders war, dass im Judentum Eltern bestimmen, welche Partner ihre Kinder bekommen sollen. Auch für uns ist das ja nicht mehr üblich. Und Paare leben nicht zwingend mehr heute im Sippenverband einer Großfamilie. Und Eheschließung von Paaren unterschiedlicher Nationalität sind anders als im Neuen Testament, auch im Neuen Testament unstrittig. Und auch bei uns. Die Frau wird aber auch nicht mehr als Besitz des Vaters bzw. des Mannes verstanden, wie wir das im Alten Testament sehen. Erziehung der Kinder ist gleichberechtigtes Recht beider Elternteile. Und der Ehebruch von Männern und Frauen wird schon von Jesus als gleichwertig betrachtet, anders als im Alten Testament. Christliche Frauen werden also gemahnt, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Ja, sagt Paulus, ihr habt etwas völlig Neues erfahren und das ist herrlich. Ihr seid mit Jesus verbunden, das schafft neue Berechtigung, Gleichberechtigung mit dem Mann. Ihr seid in Christus völlig gleichgestellt. Und ihr habt eine Würde, die euch nicht genommen werden darf und soll als Frauen neben dem Mann. Durch euren Glauben an Christus habt ihr unbestreitbar eine neue Würde und eine gleichberechtigte Stellung vor Christus gewonnen. Und damit, sagt Paulus aber jetzt, sind nicht die gesellschaftlichen Konventionen alle beiseite geschoben. Sondern achtet darauf, dass sich die Menschen um euch herum nicht über eure chaotischen Ehen wundern. Achtet darauf, dass sie gerade erst dadurch für den christlichen Glauben gewonnen werden, weil sie sehen, hey, Ehe im christlichen Kontext funktioniert. Alles andere könnte den christlichen Glauben und die Gemeinde Jesu ins Zwielicht rücken. Und an dieser Stelle, ohne es jetzt zu diskutieren, müssen wir meines Erachtens fragen, was bedeutet es, auf diesem Hintergrund in unserer Gesellschaft Ehe zu gestalten, wenn wir nicht fortwährend bei den Außenstehenden Anlass für Fehldeutungen geben wollen? Was bedeutet für uns Rücksichtnahme auf den kulturellen Kontext, wie wir es in Petrus gelesen haben und in Titus, in einer Gesellschaft der Art, die wir heute gestalten. Das Haupt ist kein Häuptling. Diese Gedanken führen mich zurück zu Epheser 5. Er ist dieser Abschnitt insofern besonders, weil hier das Verhältnis der Ehepartner an das Verhältnis von Mann und Frau zu Christus gebunden wird. Ausdrücklich an das Verhältnis zu Christus gebunden. Eine andere Motivation als in den anderen Texten. Und darum ist hier einzigartig der zunächst überraschende Vergleich von Christus und seiner Gemeinde schlüssig und hilfreich. Zunächst wirkt er fremd,
Schaut man genauer hin, versteht man's. Paulus findet in der Relation von Christus und der Gemeinde vorbildlich das Verhältnis von Mann und Frau abgebildet. Er knüpft also an etwas an, was für die christliche Gemeinde selbstverständlich ist und sagt, dann tut das doch in euren Ehen genauso. Spiegelbildlich zur Liebe Jesu gegenüber seiner Gemeinde verhält sich die christliche Ehe. Wie Jesus die Gemeinde liebt, so soll der Mann seine Frau lieben. Und wie sich die Gemeinde Christus vertrauend unterordnen kann, so soll sich die Ehefrau bei ihrem Ehemann vertrauensvoll unterordnen können. Hauptsein des Ehemannes bedeutet also nicht Häuptling sein. Hauptsein heißt, die Ehefrau herzlich lieben und mit ihr gemeinsam Ehe zu gestalten, ihr aber auch selbstbewusst zu dienen. Vers 25 ist eine auffällig knappe Aufforderung an die Männer. Ihr Männer liebt eure Frauen. Diese pointierte Ansprache macht deutlich, dass dies nun kein Wort an die Frauen ist, das sie ihrem Ehemann vorhalten wollen. Bei diesem Text haben wir immer dieses Problem. Mann und Frau hören das zu Hause am Kaffeetisch, sagen sie, du hast doch gehört, was dir gesagt ist. Und sie sagt, das musst du jetzt tun. Und er sagt, nee, du hast doch gehört, was dir gesagt ist. Und das musst du jetzt tun. Und achtet einfach mal auf den Text. Hier wird ganz ausdrücklich ihr Frauen angesprochen. Hör du jetzt bitte mal hin. Und jetzt ihr Männer, hört ihr jetzt bitte mal hin. Also jetzt, Vers 25, kein Wort an die Frauen, das sie ihren Ehemännern vorhalten sollen. Zur Erinnerung, Vers 22, das Wort der Unterordnung an die Frauen ist nicht den Männern gesagt, um es ihren Frauen diktieren zu können. Mann und Frau werden also gleich behandelt in diesem Abschnitt, in dem beides Mal an ihr Christusverhältnis appelliert wird. Und beides Mal die Partner geschützt werden vor dem Diktat oder der Klage, der Anklage des anderen. Mann und Frau werden gleich behandelt, in das Licht Jesu gestellt. In der Ermahnung wie im Schutz vor Druckausübung durch den Partner sind sie in Jesu Licht gestellt. Mann und Frau werden beide positiv zur Nachfolge Jesu gerufen. Ich sage euch kurz, was das für mich bedeutet. Es gibt viel gutes Material über die Gestaltung von Ehe. Und es gibt zunehmend viel therapeutisches Material darüber. Kommunikationstechnik und wie stellst du deine Schuhe hin und was machst du mit dem Bierkasten? Aber meiner Überzeugung nach funktioniert Ehe letztlich nur da, wo wir im Herzen persönlich Liebe zu Jesus haben. Wenn ich diese Liebe zum Herrn habe, werde ich meine Frau lieben und sie ihrerseits mich achten. Deswegen ist meine Aufgabe nicht, ständig durch die Wohnung zu zischen und irgendwelche Zettel zu verteilen. Und Aufgabe meiner Frau mir gegenüber ist das Gleiche auch nicht. Ich bin sehr froh darüber, als Christ Ehe gestalten zu können, weil es hier eben nicht um Gesetze geht, die ich auf irgendeinen Zettel abhake, sondern weil Jesus uns beide auffordert, du hör mir zu. Ehe gelingt meines Erachtens da, wo wir den Tag beginnen mit, Herr Jesus, ich stehe in dieser Ehe und durch deinen Geist hilf mir, Liebe zu üben, Unterordnung einzuüben, deinem Gebot zu folgen. Dann kommen all die anderen Regeln auch dazu, aber für mich noch einmal, das ist alles, funktioniert meines Erachtens nur grundgelegt auf einem soliden geistlichen Fundament. Und deswegen meine ich auch, müssen wir in zerrissenen Ehen die Hilfe Jesu suchen. Und das ist nicht gering zu achten. Vielleicht hat zerrissene Ehe auch was damit zu tun, dass wir uns geistlich einfach Mann oder Frau oder beide gelöst haben von unserem Herrn. Im Eheverhältnis werden zwei Aspekte besonders deutlich hervorgehoben. Für die Ehefrau Unterordnung gegenüber ihrem Mann. Zielpunkt ist Achtung gegenüber dem Ehemann, Vers 33. Und für Ehemann wird der Aspekt der Liebe hervorgehoben. Und Zielpunkt da ist, der Mann steht über der Frau nicht als Herrscher, sondern als Dienender. Voraussetzung der Liebe zum Partner ist für Mann und Frau die Liebe und Unterordnung Christus gegenüber. Zielpunkt für beide ist also gegenseitige Unterordnung einerseits und gegenseitige Liebe andererseits. Der Dienst der Frau an ihrem Ehemann ist die Unterordnung, der Dienst des Ehemanns an der Ehefrau ist die Liebe. Und beides, ihr Lieben, ist Dienst am Partner. Es ist ein Dienst aus der Liebe zu Jesus Christus und der Gemeinschaft mit ihm geboren. Christliche Ehe hat zu ihrem Gelingen also als erste Voraussetzung nicht irgendeine Technik, sondern persönliche Christusgemeinschaft. Für beide ist die Ehe ein Weg der Heiligung. Und hier kann und soll sich vorbildhaft zeigen, dass wir Christusanhänger sind. Seine Erneuerung unser persönlichen Lebens wird sich auch in der Ehe ausdrücken. Das ist die Überzeugung des Paulus. Weil Christus sich hingegeben hat, seine Gemeinde zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch Taufe und Wort, Vers 26, sind wir, die Geheiligten, berufen und auch befähigt, Ehe unter seiner Herrschaft, unter seiner Leitung zu leben. Zum Schluss. Das tiefe Geheimnis ist nicht Dunkelheit. Letzter Vers, mache ich kurz, ist aber in der Auslegungsgeschichte ganz interessant. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis, schreibt der Paulus. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Was man sich ja fragt in diesem Abschnitt, lieber Paulus, wie kannst du was zur Ehe sagen? Du warst ja ledig. Und am Ende des Textes fällt es dem Paulus wieder ein. Und er sagt, in diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich als Lediger beziehe es, die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Insofern ist es also auch ein Text für die Ledigen unter uns. Das, was wir über das Eheverhältnis gehört haben, kann auch den Ledigen eine Hilfe sein, darüber nachzudenken, wie sieht denn meine Beziehung zu Jesus aus? Wie weit gelingt es mir denn als Mann, mich einer Frau in der Gemeinde unterzuordnen, Vers 22, und umgekehrt als Frau einem Mann unterzuordnen? Oder nehme ich das als ein Recht, das nur mir alleine zusteht? Nein, sagt Paulus, ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Hier schließt sich also die Klammer zu Vers 21. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Das Geheimnis bezieht sich auf die Verbindung von Christus und seiner Gemeinde. Daraus ist entstanden in katholischer Tradition die Frage nach dem Sakrament. Und vielleicht ist ja der ein und andere auch katholischen Hintergrunds und befasst sich mit dieser Frage. Ist die Ehe nicht ein Sakrament, also ein Geheimnis der Stiftung Gottes? Daraus leiten sich viele verschiedene Aspekte ab. Ein wichtiger ist, dass die Ehe als Sakrament etwas Sakrales wird, etwas Heiliges, wie geradezu das Abendmahl in katholischer Tradition Verständnisse auch ein Sakrament. Protestantische Theologen sagen, nein, die Ehe ist kein Sakrament. Denn Mann und Frau sind für das, was hier geschieht, verantwortlich. Das ist kein Automatismus. Groß wird dieses Geheimnis von Paulus deswegen nicht wegen seiner Dunkelheit genannt, so kann man das ja verstehen. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis, so zu sagen, also ich blicke es auch nicht, alles ist dunkel. Sondern dieses tiefe Geheimnis ist nicht tief, weil es dunkel wäre, sondern weil es bedeutsam ist. Das macht seine Tiefe, das macht seine Wertigkeit, seine Bedeutung für uns aus. Für das Miteinander aller Männer und Frauen ist das Verhältnis Jesu und der Gemeinde vorbildhaft. Das lasst uns gemeinsam leben und einüben. Und wenn uns dies gelingt, glaube ich, dann hat das auch eine Auswirkung auf unsere Ehebeziehungen. Es ist vorbildhaft auch für unsere jungen Leute, die erst noch sich auf die Ehe einlassen wollen oder das wagen möchten. Es ist vorbildhaft, vielleicht auch für die, die unter uns zögern, sagen, nee, Ehe, also, das ist doch ein gefährlich Ding. Es ist ein herrlich Ding. Ehe ist etwas Wunderbares. Aber sie ist natürlich nur dann schön, wenn sie im Sinne Jesu auch gelingt. Sonst kann Ehe auch was Furchtbares sein. Etwas Bedrängendes, etwas Schmerzhaftes. Und darum möchte ich euch noch einmal auffordern, wendet euch Jesus zu, sucht ihn, damit eure Ehe glücklich wird. Amen.
Thema hörte und über Anbetung nachdenken sollte, Anbetung, Lobpreis, dachte ich, ein schwieriges Thema. Wie kriegt man das zusammen, jetzt von der Ehe mit einmal zu Christus zu kommen? Aber ich denke, das hat Arne eigentlich gesagt, weil Arne gesagt hat, unsere Beziehung untereinander, unsere Beziehung in Beziehungen, in der Ehe, vielleicht auch in anderen Beziehungen, ist ganz stark davon abhängig, wie meine Beziehung auch zu Jesus ist. Und sie wird geprägt. Wenn ich Beziehungen reflektiere, reflektiere ich sie auch in der Form, wie sich Jesus mir zuwendet und wie ich Jesus erlebe. Und deshalb ist dann Anbetung und Lobpreis kein Gegensatz, weil es uns eigentlich dahin führt, zur Quelle der Liebe zu gehen. Und wir wollen das gemeinsam tun, wir wollen aufstehen und miteinander wirklich zusammen beten und auf Jesus schauen. Dir gehört mein Lob, das ist das erste Lied und ich finde dieses Lied sehr realistisch. Es zeigt nämlich nicht nur die Dimension von Jesus zu uns, sondern auch unser Aufmachen, dass wir uns im Lob aufmachen. Das heißt hier, dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt und du mir mehr als genügend gibst. Das ist toll, das ist sehr einfach. Aber im zweiten Teil heißt es, und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühle in der Wüste und ohne Ziel. Und da muss ich mich schon aufmachen, auch zu loben. Und das wollen wir tun. deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich, sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Seine Liebe trägt uns, seine Liebe ist die, die uns bewegt. Und ist auch das, was uns bewegt, auch zum anderen. allem, was wir tun, alles, was du flößt mir Vertrauen an, treibst meine Ängste aus, du glaubst an mich, traust mir was zu, du forderst mich heraus. Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand.
So, wir sind nun am Ende dieses Gottesdienstes angelangt und doch möchte ich noch zwei Hinweise loswerden. Das neue Forum liegt in Ihren Fächern und auf Seite 7 ist ein kurzer Bericht über die goldene Hochzeit von Anneliese und Walter Quiring. Und ich denke, so für die Jüngeren unter uns, also goldene Hochzeit heißt 50 Jahre verheiratet. Und das ist ja schon eine lange Zeit. Ich denke, diese beiden Verse, die hier auch abgedruckt sind, die stehen ein Stück weit auch über eurer Ehe und sind sicherlich auch ein Garant dafür, dass die Ehe 50 Jahre gehalten hat. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24, 15. Und Vers 17, der Herr, unser Gott, hat uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gezogen sind. In diesem Sinne auch nochmal alles Gute und auf die nächsten 50 Jahre. Es gibt auch die Möglichkeit, an der eigenen Ehe zu arbeiten. Die Familie Hahn bietet Eheseminare an und da sind auch noch Plätze frei. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es auch wieder die Möglichkeit, für persönliche Anliegen zu beten, beten zu lassen, und zwar auf dieser Seite im Saal. Oder auch wer Gespräche führen möchte, das ist also dann hier im Anschluss an den Gottesdienst möglich. Ich möchte Sie jetzt bitten, zum Segen aufzustehen. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Gott in seiner Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.